Passionszeit heißt, genau zu fragen, was das Geschehen, nicht nur begreifen zu können, sondern zu sagen, was hat das mit mir zu tun? Welche Möglichkeiten und Chancen gibt es genau von diesem Geschehen für uns heute? Es geht ja nicht um Geschichtsunterricht zu sagen, vor knapp 2000 Jahren ist das passiert, irgendwo nahe Jerusalem. Sondern Passionszeit, wenn wir uns einige Wochen mit hineinnehmen, zu sagen, sag mal, was ist das für mich? Und was erwächst mir an Möglichkeiten und Chancen dadurch? Wir haben ja nicht so sehr viel Spielraum, zu sagen, wir könnten dieses Geschehen interpretieren. Weil das ist mir dieses Jahr noch mal ganz deutlich aufgefallen. Jesus interpretiert dieses Geschehen selbst. Dort am Kreuz. Die Evangelien überliefern uns 7 Worte, die Jesus am Kreuz gesagt hat. 7 Sätze, mit denen er deutlich auch kennzeichnet, was passiert hier. Den ersten haben wir schon gehört. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Damit erklärt Jesus das, was hier gerade passiert. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Leute, und genau dort eintauchen im Denken und bis hinein ins Herz holen zu sagen, was und wen meint Jesus? Ein bisschen Ausschnitt hat es gezeigt, in welcher Lage ist Jesus? Das, was Jesus betrifft, das sind zum einen ein innerer Kampf und auch ein äußerer. Der innere Kampf, aus mal mit hinein das Geschehen zu nehmen, beginnt genau genommen am Abend vorher in diesem Garten nahe Jerusalem, in dem Jesus betet und innerlich kämpft, bis hin zu diesem Satz, wo er sagt, Vater, wenn es möglich ist, lieber nicht. Dann lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Jesus weiß genau, was auf ihn zukommt. Und dann berichten die Evangelien uns, dass er schwitzte, dass bis Blut und Wasser kamen. Ein innerer Kampf, der ihn auch körperlich mitgenommen hat. Oder das andere, er muss erleben, wie nicht nur Judas ihn verrät, sondern alle anderen gehen. In Petrus, der noch ein paar Stunden vorher, wirklich wenige Stunden vorher gesagt hat, ich gehe sogar für dich in den Tod. Auf einmal ist er weg. Und auch zu sehen, diese ganzen haltlosen Anschuldigungen. Die Frage, ne, wie hält jemand das aus? Innere Angst vor dem, was kommt, alleingelassen werden und dann beschuldigt werden mit Dingen, wo selbst die beschuldigen, wissen, das ist alles nur Farce. Dazu kommt ein äußerer Kampf. Also der Spott von einem hohen Priester, der eigentlich alle anderen Aufgaben hat, als einen Menschen zu bespotten und schlagen zu lassen. Denn das, bin jetzt die Woche mal darauf gekommen, weiß nicht, ob ihr das kennt aus dem Kindergottesdienst, Jesus wurde geschlagen. Nee, der wurde gefoltert. Dieses Jesus wurde geschlagen, ist eine absolute Verniedlichung für das, was passiert. Der Mensch, von dem alle sich einig waren, einen besseren gibt es nicht, der wird geschlagen und gefoltert. Bis dahin, dass er am Kreuz, und jetzt meinen die Filme es immer sehr gut mit uns, am Kreuz hing niemand mit einem Lendenschutz, sondern er wurde so entblößt und zum Gespött gemacht, wie es nur irgendwie geht. Das ist Situation. Und in dieser Situation ein erstes, dass Jesus sagt, Vater. Das ist beeindruckend, wenn wir überlegen, welche Chancen und Möglichkeiten bietet denn dieses Geschehen. Denn eins, das ich von Jesus lernen kann, in diesen Momenten gibt es immer noch diese eine Verbindung zu Gott. Von Jesus wird gesagt, er hat nicht zurückgeklagt, er hat nicht zurückgeschlagen. Zu den Menschen verhält er sich still, sein Herz öffnet er seinem Vater. Kann es die Möglichkeit sein, die uns das gibt, dort, wo die Dinge uns betreffen, ob innerlich, ob sie uns Angst machen, ob äußerlich bedrückend zu sagen, und jetzt gehe ich hin zu meinem Vater und öffne ihm mein Herz. Und Jesus, an diesem einen Punkt, dem wichtigsten Punkt der Weltgeschichte, das macht, dann darf ich davon lernen. Weil das war doch, genau das war die Kraftquelle seines Lebens. Man versucht euch das anzumalen. Jesus öffnet uns sein Herz und sagt, Vater. Jesus macht sich ganz neu fest und sagt, wer bin ich denn? Ich bin nicht der, von dem, über den die anderen lachen. Ich bin nicht der, der allein gelassen wird. Ich bin nicht der, der einfach kämpft, sondern ich bin der Sohn Gottes. Dass ich das nehmen kann von Karfreitag, von Passion. Passion hat für mich ein doppeltes Wortspiel. Passion, das Leiden und zum anderen auch die Leidenschaft. Könnte sein, dass wir sagen wollen, bis Ostern, die nächsten Wochen, es sind ja nun doch nicht mehr 7, aber zu sagen, lass uns diese Zeit nutzen, um Leidenschaft neu zu tanken. Die Leidenschaft des Glaubens, Vertrauens auf Gott. Und es beginnt zuerst damit zu entdecken, ich habe einen Vater. Einen, der sich um mich kümmert, dort wo ich meine, alle lassen mich allein und ich werde mit den Dingen nicht mehr fertig. Für Jesus ist es die Kraftquelle an jeder Stelle seines Lebens. Ob das in der Versuchung ist, als der Teufel zu ihm ganz nah rantritt. Und so verlockend sagt Jesus, ach, es könnte viel einfacher sein. In der Zeit, als er seine Jünger beruft oder mit wenigen Broten 5000 Menschen satt macht, davor wird beschrieben, er zieht sich zurück in die Einsamkeit und redet mit seinem Vater, und zwar in einer Art und Weise, die seine Leute so beeindruckt, dass sie an mehreren Stellen wird es überliefert. Sagen, Jesus, bring uns das bitte bei. Jesus, wir möchten genauso Gemeinschaft mit Gott haben wie du, weil wir sehen, was für eine Kraft daraus fließt. Weil irgendetwas zurückkommt von Gott in dein Leben und dann Menschen beeindruckt. Zeichen und Wunder. Und jetzt muss man ganz deutlich sagen, das größte Zeichen und Wunder, das dieser Erde geschehen ist, ist nicht, dass irgendwann im Sommer plötzlich Corona aufhört, sondern dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Das ist das größte Zeichen und Wunder. Und Jesus deutet es selber. Beginnt damit zu sagen, das hat mit dem Vater und mit mir zu tun. Und es ist Verkündigung. Es ist ein Proklamieren seines Sieges. Eines Sieges, der im zweiten Teilsatz dann sagt, ne? Ach so, das habe ich jetzt vergessen. Das wollte ich noch sagen. Jesus betet gar nicht so sehr für sich, sondern für die anderen. Weiß ja nicht, wie du so dastehst, aber dass dir das sagen darf, du hast immer noch einen Fürsprecher. Hier und heute. Johannes schreibt das 60 Jahre nach diesem Geschehen in seinem ersten Brief. So haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Das bleibt, Jesus sagt, ich trete für dich ein. Und damit kann ich neu starten. Das ist die Grundlage, um neue Leidenschaft zu bekommen. Jesus tritt für mich ein und lädt mich ein in die Gemeinschaft mit ihm. Und dann sagt Jesus, Vater, vergib ihnen. Brauchst du Vergebung? Wenn ich den Satz so, ne, völlig ohne den Zusammenhang einfach mal lese, und dann sagt Jesus, und ich sehe die Leute vor mir, das sind die Priester und die Pharisäer, die voll Spott sind, bitter bis zum Ende, das sind die Soldaten, die einfach nur lachen. Das sind die Jünger, die verängstigt sind. Und Jesus bittet für sie, vergib ihnen. Dann brauchst du Vergebung? Ist das das Thema? An so vielen Stellen habe ich den Eindruck, das ist ja heute kein Thema, oder? Vergib ihnen, Vergebung. Und das ist aber das zentrale Thema, worauf diese Welt beruhen würde, wenn sie denn neu werden sollte. Wenn es denn irgendwo zwischen Menschen funktioniert, dass Vergebung sich Bahn bricht. Und dazu braucht es, glaube ich, zwei Dinge. Ein intellektuelles Verstehen zu sagen, um was geht es denn eigentlich bei Vergebung? Bei Vergebung geht es nicht darum, alles nicht so schlimm, alles schon wieder gut. Das kannst du sagen, wenn du hingefallen bist. Nicht so schlimm, sei denn, du hast ein Bein gebrochen, das ist schon schlimmer. Aber Vergebung heißt nicht, ist nicht so schlimm. Und es heißt auch nicht Schwamm drüber. Sondern was Vergebung ist, das macht Jesus am Kreuz deutlich. Fängt an mit dem einen, mit dem Problem oder mit dem Begriff Sünde. Da weiß ich nicht, wie ihr oder ihr dir zuschaut, was so aufleuchtet beim Begriff Sünde. Für die einen ist das ganz komische, irgendwo undefinierbar. Für die anderen sagen, ja. Irgendwie Dreck am Stecken haben wir alle und ach du liebe Zeit. Ich habe ein Bild gefunden für Vergebung. Weiß nicht, ob ihr Eisberge kennt. Er hätte gesagt, wer auf der Titanic war, der wüsste es. Aber seid alle noch ein bisschen jung, ne? Eisberge haben eines an sich. Man sieht von ihnen weniger, als sie groß sind. Also 5/7 sind unter dem Wasser und 2/7 sind über dem Wasser. Und so ist es mit Sünde genauso. Es gibt Dinge, an denen könnten wir entdecken, dass da was nicht richtig läuft. Da gibt es Schuldgefühle. Manchmal nur Gefühle. Ich will auch zwischen Schuld und Schuldgefühlen gern mal unterscheiden. Nicht jedes Schuldgefühl ist auch wirklich Schuld. Aber dort merkt man, es irgendwas in Unordnung geraten. Oder Kraftlosigkeit oder Unfrieden. Ja? Unfrieden in einem selber oder in einem Raum, wo man hineinkommt und merkt, hier herrscht ganz viel Unfrieden. Sinnlosigkeit, Schmerz, Leere. Also das ist so das, die Erscheinungsformen. Noch gar nicht die, ne? Bei Sünde haben wir sofort als erstes den Blick zu sagen, das ist all das Böse, was ich tue. Das auch. Aber dass es Sünde gibt als eine Kraft, die Leben zerstört, merken wir daran bei den Zerstörungen, die im Leben von Menschen sichtbar werden. Und dann gibt es so eine Linie unter Wasser, das, was man nicht sieht. Das ist das, wie die Bibel erzählt, was denn Sünde ist. Falsche Ziele, also Zielverfehlung, sagt die Bibel. Ist das so, ne? Dann nimmst du dir irgendwie vor, ja, ich will Gott gehorsam sein. Ich will das tun. Und am Abend denkst du, Mist. Bin ich in ganz andere Richtung gegangen. Warum eigentlich? Wer weiß. Manchmal absichtlich, manchmal unabsichtlich. Oder die Bibel erzählt, dass Sünde Rebellion ist. Ein vehementes Nein zu Gott. Und daraus kommt dann der Schmerz, wie aus den falschen Zielen die Sinnlosigkeit kommt. Oder Paulus gebraucht dieses Bild vom Versklavtsein. Sünde heißt zu sagen, ich kann gar nicht wollen. Und im 7. Kapitel ringt er ja darunter. Ne? Eigentlich will ich, aber ich will auch nicht. Und das merkst genau das ist diese Macht und diese Kraft von Sünde. Ganz unten, so für mich der Begriff, wo ich das erste Mal richtig begriffen habe, was Sünde meint. Und jetzt müssten wir eigentlich mal in eine Studenten-WG gehen und dort den Kühlschrank öffnen und dann ne, den Becher nehmen und sehen, es lebe der Joghurt. Dinge, die verdorben sind. Das Bild, was Bibel unter die Menschheit setzt, ist verdorben. Nicht, es ist einfach böse geworden, nur weil sie es wollen, sondern es ist schlecht geworden. Es ist etwas passiert, das hat alles kaputt gemacht. Und dann das Bemerkenswerte. Jesus sagt, vergib ihn, damit erzählt er das, was am Kreuz passiert. Zu sagen, weil Gott das ernst nimmt, deswegen hänge ich hier. Weil Gott dieses Schlechtgewordene so ernst nimmt, So dieses, deswegen hänge ich dort. Weil Gott deine Sklaverei aufheben will, deswegen hänge ich dort. Wegen all den Dingen, die passiert sind, deswegen hänge ich dort. Interessant ist, dass wir Sünde nicht entdecken könnten, wenn es Gottes Heiligkeit nicht gäbe. Gottes Heiligkeit, das ist quasi das Licht, was hineinfällt und uns das erstmal zeigt. Wir haben so ein ganz verschobenes Denken von Heiligkeit. Wenn die Bibel von Heiligkeit redet, gerade in dem Psalm, redet sie davon, dass er der hohe Erhabene ist. Das heißt, der, wo ich nicht hinkomme. Ich merke das, wenn Menschen mit mir reden und sagen, der da oben, da macht sich so eine absolute Entfernung sichtbar. Ja, genau. Ich komme nicht zu Gott hin, dort merke ich, er ist heilig. Da ist irgendwas zwischen mir. Oder im Tempel war das zu sehen. Da war ein Vorhang da. Es ist eine Ferne, etwas, was mich von Gott trennt. Die Bibel schreibt Heiligkeit mit Feuer. Oder mit Erbrechen. Am deutlichsten, einer Bibelvers, den kennen vielleicht die meisten. Dort redet Jesus von seiner Gemeinde und sagt, wisst ihr was, ich habe euch Oberkante, Unterlippe. Ich finde euch zum Kotzen. Ich will euch ausspeien aus meinem Mund. Das kommt im Alten Testament mehrmals vor. Und nun muss man sagen, erbrechen ist ja nichts, was jemand sozusagen einfach so bewusst macht, sondern erbrechen ist einfach, wenn was Falsches im Körper ist, dann kommt es hoch. Damit der Körper giftlos wird, erbricht er. Und genau das ist Heiligkeit. Wenn diese Dinge aus diesem Eisberg auf Gottes Reinheit, Heiligkeit und Schönheit treffen, dann gibt es diese Reaktion. Und diese Reaktion wird deutlich am Kreuz. Gott sagt, so schlimm ist es. Er sagt, vergib ihnen. Und damit verleiht er diesem Kreuz, diesem Geschehen an Karfreitag den Inhalt und sagt, nee, hier geht es nicht um falsche Gerichtsurteile. Hier geht es nicht darum, dass einer zum Märtyrer wird. Hier geht es auch nicht darum, dass irgendjemand es hätte besser machen können. Sondern Gott hat gesagt, das habe ich vom Langen geplant. Weil ich möchte mit dem Problem des Eisbergs deiner Sünde endlich aufhören. Ich möchte, dass das alles wegkommt. Und deswegen brauchst du dieses Opfer. Das Alte Testament ist, wenn ich jetzt sage Bilderbuch, ist es schon fast ein falscher Begriff dafür. Gott hat den Menschen etwas gegeben, das sich schon mal daran erinnert, wie denn etwas aus dieser Welt kommen würde. Würde ich jetzt gern mitnehmen, 2000 oder 2500 Jahre zurück in Israel, da fällt jemanden ein, dass er betrogen hat, dass er gestohlen hat, dass er Ehebruch begangen hat, dass jemand umgebracht hat und irgendeine Schuld in seinem Herzen hat. Und dann wusste ganz genau, es gibt eine Möglichkeit. Ich nehme das beste Schaf aus meinem Stall, das beste, nicht irgendeins. Und dann nimmt er es und bringt es zum Tempel hin. Und bevor das umgebracht wird, macht er eine bemerkenswerte Handlung. Er legt seine rechte Hand auf den Kopf des Tieres und überträgt ihm seine Schuld symbolisch. Sagt, das ist mein Leben. Und jemand, der irgendwo in Landwirtschaft tätig ist, der weiß, Fleisch wird nicht produziert, Leute. Ja, also Bauern, die hängen an ihren Tieren. Und den zerreißt es das Herz und sagt, ne, und deswegen wird das Tier jetzt abgeschlachtet wegen mir. Das war der Inhalt alttestamentlichen Opfer. Im Hebräerbrief wird gesagt, das ist ein Schatten. Das Kreuz wirft seinen Schatten zurück in die Vergangenheit, weil Gott sagt, ich mache euch schon mal darauf aufmerksam, auf das, was ich tun will. Ich will eine Lösung finden, dass keiner von euch sterben muss, dass keiner untergehen muss, keiner an seiner Schuld und an dem, was andere an ihm verbrechen, an dieser Gottesferne untergehen muss. Ich will das nicht. Deswegen sagt Jesus, deswegen komme ich, damit falsche Ziele ein Ende haben, damit Menschen, die verdorben sind, wieder neu werden können. Und er kommt als das Lamm. Und Vergebung, Vater, vergib ihn, heißt eben dann nicht nur, es ist weg, das ist das eine. Aber mit dem Weg heißt, es gibt wieder Sinn. Ich schenke dir ein neues Herz, ein neues Wollen. Ich kaufe dich. Ich mache dich neu. Das ist Vergebung. Und damit gibt Jesus diesem Geschehen diesen tiefen Sinn. Und sagt einen Satz weiter. Vergib ihnen. Das heißt, ich übernehme. Und damit lässt uns Jesus keinen Spielraum zu sagen, das Kreuz könne irgendetwas anderes bedeuten. Sondern das Kreuz ist seitdem Zeichen der Vergebung, des Neuwerdens in dieser Welt. Und das Spannende dabei, er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ob das irgendjemand gewollt hat? Ob es die Soldaten gewollt haben? Ob sie es verstanden haben? Ein hoher Priester, ein Kaiphas, ob der das gewollt hat? Oder Pilatus? Oder Petrus? Oder Judas? Vielleicht heißt das auch, denn sie wissen nicht, was sie tun, sie wissen es wirklich nicht. Weißt du das? Weiß ich das immer? Und Jesus sagt, das ist auch gar nicht die Vorausbedingung, ob du das weißt, was du tust. Ich will dir vergeben. Die können das nicht klar sehen. Der Hohepriester könnte, aber er sieht nicht mehr klar. Aus lauter Zorn und Hass sieht er nicht, dass Gott hier etwas erfüllt, was er verheißen hat. Und dann eine interessante Entdeckung. Ich gehöre mitten da rein. Unterm Kreuz ist genau mein Platz. Das ist Passion. Das ist Passionszeit, zu entdecken. Mitten um das Kreuz, da gehöre ich genauso rein. Irgendwo zwischen Pilatus, Kaiphas und Judas, da stehe ich, da stehst du. Aber nicht einfach nur in der Betroffenheit willen, sondern zu hören, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das tue ich für dich, unbedingt, für den Eisberg meiner Sünde. Er erleidet den Zorn Gottes. Er ist Stellvertreter geworden. Jesus lässt uns in sein Herz hineinsehen. Weil er sagt, ich möchte mit dem, was ich lebe, verkündigen. Jesus hat immer mit dem, was er gelebt hat, auch verkündigt. Und das tut er auch mit seinem Sterben. Damit lädt er ein, sagt er, du, ich leide für dich, dass du neu anfangen kannst. Bevor wir beten, möchte ich gerne noch ein Zeugnis. Die Sabine hat mir noch eins zugeschickt. Vielen Dank. Aber ich dachte, das passt gut hinein. Wie gehe ich denn damit um, mit diesem Angebot von Vergebung? Das hören wir uns an.
Ja, ich dachte, ich erzähle mal, wie ich zum Glauben gefunden habe. Ich hatte das Vorrecht, in einem christlichen Elternhaus aufzuwachsen. Es wurde mir ja immer erzählt, was in der Bibel steht. Ich durfte es miterleben. Und genau, es war eines Tages, da kam ich dann vom Kindergottesdienst nach Hause und ich weiß gar nicht, wie es kam. Ich war ungefähr fünf Jahre alt. Und habe dann meinen Bruder gefragt, irgendwie, wie man sich bekehrt, wie man zu Jesus kommt. Er hat mir dann gesagt, ich soll einfach mit Jesus sprechen. Ich soll ihm sagen, was ich auf dem Herzen habe. Und ich kann ihm auch sagen, dass ich mit ihm zusammen den Weg gehen möchte und dass er mir meine Sünden vergibt. So ungefähr. Also ich kann mich noch erinnern. Ich bin dann runtergegangen ins Wohnzimmer, habe mich da alleine aufs Sofa gekniet und habe gebetet, irgendwie, Herr, vergib mir alle Sünden und ich möchte, dass du irgendwie mit mir gehst. Also so in dem Wortlaut ungefähr. Und ich weiß, ich war danach sehr, sehr irgendwie erleichtert, glücklich. Ich habe mich sehr gefreut. Daran kann ich mich noch erinnern, also weil ich ja 5 Jahre ungefähr war. Genau, und habe mich sehr gefreut, dass ich jetzt mit Jesus gehen kann. Im Laufe der Zeit wurde ich ja dann älter und habe mich dann ja manchmal die Frage gestellt, so, also hat Jesus mich damals gehört? Ich meine, ich war alleine im Kämmerlein. Genau, und habe das dann immer wieder nochmal festgemacht. Wobei ich heute sagen kann, auch Gott hat das Gebet gehört, auch mit 5 Jahren alleine auf Knien im Wohnzimmer. Genau, und so richtig erlebt, was aber Nachfolge heißt, habe ich dann erst, sage ich mal, im Erwachsenenalter, wo man sich dann immer wieder mal entscheiden muss oder immer wieder dafür entscheidet, ja, das zu tun, wo man weiß, Gott möchte das von einem, auch wenn ja andere Wege vielleicht leichter wären, vielleicht auch dementsprechend, was man im Moment gerade fühlt und möchte. Genau, aber wo man dann halt mit sich hadert, mache ich jetzt das, was Gott von mir will, oder mache ich jetzt das, was ich will. Genau, ich kann nur sagen, ich habe es nie bereut. Gott hat in meinem Leben immer irgendwie den richtigen Weg und die richtige Zeit gefunden, irgendwie wenn Sachen anstehen, und ich bin glücklich, ja, dass ich die Entscheidung getroffen habe, auch wenn es nicht immer einfach ist, mit der Nachfolge und immer so das zu tun, ja, was Gott vielleicht von einem möchte und mit einem vorhat. Ich kann es nur empfehlen, genau.
Passion, welche Chancen, Möglichkeiten? Die eine, würde man sagen, das ist das Beten. Dass ich meinen inneren, meinen äußeren Kampf meinem Gott gebe. Und mich drin vergewissere, wer ich bin sein Kind. Durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, bin ich sein Kind. Und dann das andere zu sagen, und ich will schuldlos werden, will neu werden. Ich möchte euch einladen, dass wir beten. Ich habe euch hier ein Gebet mitgebracht, mit dem ich gern beginnen möchte. Wer es gern mitsprechen will, laut oder leise, darf das gern. Einfach zu sagen, vielleicht will ich es ja heute neu festmachen. Danke, Sabine, dass du es mit so gesagt hast. Ne? Es gibt immer so Punkte, an denen ich das neu festmachen darf. Dort, wo mir es wieder bewusst wird. Ich will ja ihm gehören. Wir wollen miteinander beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und alle meine Schuld getragen hast. Ich erkenne dich als Herrn meines Lebens an. Von heute an will ich dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. Danke, dass ich jetzt zu dir gehöre. Mache mich zum Werkzeug deines Friedens. Jesus Christus, danke, dass wir so zu dir kommen dürfen, weil du am Kreuz gestorben bist. Weil du all die Dinge, die ein Leben kaputt machen und uns von dir trennen, weggenommen hast. Möchte ich bitten, dass du uns das tief neu in unser Denken und unser Wollen hineinsagst, dass es uns prägt und verändert. Und dass wir daraus aus der Freude deines Evangeliums neu leben können. Und danke, dass wir uns mit all den Dingen, die in unserem Leben sind, immer wieder an dich wenden können. Dass du uns zusagst, wir sind deine Kinder. Danke dafür. Amen.